Denken, der Podcast des IFK Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur dritten Staffel von Kulturdenken. Mein Name ist Martin Gasteiner. Für diese Staffel haben wir die Kulturwissenschaftlerin und Psychotherapeutin Insa Hertel gebeten, einen Podcast zu Alltag zu machen. Der Titel, den sie dafür gewählt hat, ist Nichts Besonderes. Lassen Sie mich aber zu Beginn noch ein paar biografische Notizen zu Insa Hertel anbringen. Professorin Dr. Insa Hertel ist habilitierte Kulturwissenschaftlerin und praktizierende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Sie ist derzeit Permanent Senior Research Fellow an der Kunstuniversität Linz, die ja auch mit diesem IFK-Podcast in naher Verbindung steht. Zuvor lehrte sie von 2012 bis 2022 an der International Psychoanalytic University in Berlin. Ihre Forschung konzentriert sich auf Kulturtheorie und Psychoanalyse. Sie hat mehrere wissenschaftliche Arbeiten und Bücher veröffentlicht, darunter Kinder der Erregung und symbolische Ordnungen umschreiben. Hertel lebt und arbeitet in Hamburg und Norderstedt. Was machst du in der Forschung? Was sind deine Institutionen, an denen du angedockt bist? Was ist dein Fragehorizont, der sich sozusagen auch in Menschen, Netzwerken und Institutionen niederschlägt?
Das finde ich immer gar nicht so leicht, mich vorzustellen, weil es so ein breites Feld auch ist. Ich bin so aufgestellt, einerseits bin ich Kulturwissenschaftlerin und da in dieser Eigenschaft auch an der Kunst-Uni Linz als Permanent Senior Research Fellow im Moment angedockt. Vorher war ich 10 Jahre Professorin in Berlin an der Internationalen Psychoanalytischen Universität und außerdem bin ich aber auch klinisch tätig in einer Praxis für Kinder und Jugendliche, was meinen anderen Bereich darstellt, wo ich eben auch praktisch tätig bin und mit PatientInnen arbeite. Und das ist einerseits was sehr weit auseinander liegt, für mich aber durchaus sich immer wieder verbindet, auch durch eben meinen sehr psychoanalytisch interessierten Blick, der in beiden Feldern, könnte man sagen, zum Zuge kommt. Also sowohl in der klinischen Praxis als auch eben in der Kulturtheorie, weil das Tolle an der Psychoanalyse ist ja eben, dass das eine Methode ist, die man auf alle möglichen Phänomene anwenden kann und die sich nicht beschränkt auf einen therapeutischen Zugang, sondern von Anfang an auch sich kulturelle Phänomene vorgenommen hat. Also schon bei Freud ist das so, ne? Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert und was auch so mein Ausgangspunkt ist, von dem aus ich in alle möglichen Richtungen schaue.
Ich würde da gerne nachfragen. Als klinisch arbeitende Person ist ja meistens das Zuhören einer der zentralen Elemente und auch in der Psychoanalyse. Beim Podcast ist es ja so, dass andere zuhören. Mhm. Ist das sozusagen diese Medienveränderung und auch diese technische Medien, die du dir ja jetzt vorgenommen hast in deinen Gesprächen, wie hat dich das beeinflusst, beziehungsweise warum dachtest du genau, na, Podcasting könnte das sein, wo ich mein Wissen beziehungsweise meine Fragen am besten artikulieren kann?
Am besten weiß ich gar nicht. Es ist eher so eine Bereicherung, finde ich. Also ich finde es auch nach wie vor super, Texte zu schreiben und die zu publizieren. Oder ich finde es berührend, in der Praxis zu sitzen und zu sprechen mit den Leuten. Das hat nicht so was wie eine Rangfolge. Aber ich finde den Podcast einfach ein sehr faszinierendes Format, was ja schon so auch eine Hochkonjunktur erlebt hat und ja eben so eine Bereicherung auch im Format ist, dem ich gern auch mal experimentieren wollte. Also in all den Folgen, das ist ganz schön. Und mit dem Zuhören, das stimmt. Also das ist so, dass der Podcast natürlich ein Format ist, dem andere zuhören, was ja auch bei Vorträgen auch so ist. Gerade beim Podcast bin ich dann ja aber auch wieder in so einer Art Zwischenposition, weil ich in den meisten dieser Folgen ja eher eine Interviewerinnenrolle einnehme und dann ja doch auch die bin, die viel und gerne zuhört. Und erst recht gilt das natürlich in dem einen Fall mit Kyung-Hwa Choi Ahoy, wo es sich um eine Lesung handelt, der ich da lausche. Also das liegt mir schon auch, da bin ich immer ganz neugierig.
Die Position im Prinzip dann übersetzen können ins Podcasting. Aber das hätte mich genau interessiert, nämlich Podcasten und Alltag. Also es sieht man ja unglaublich viele Menschen, die mit Kopfhörern im Ohr herumrennen und den Alltag auch so bewältigen, indem sie anderen zuhören und niemand weiß, wem oder was sie eigentlich genau zuhören und damit Alltag ein Stück weit bewältigen, ausschließen, einschließen, verändern, transformieren. Ist das eigentlich genau der Moment, über den wir jetzt da sprechen? Weil das Thema, das du dir gewählt hast für deinen Podcast, das passt ja dann schon ziemlich gut dazu.
Ja, ich denke schon, dass das auch ein Eingriff in alltägliche Routinen ist, ne? Genauso wie das sozusagen ja vor vielen Jahrzehnten der Walkman war oder so, wo man erstmals so Leute mit Kopfhörern auf der Straße gesehen hat, die sich in so eine andere Welt gleichzeitig begeben haben, wo das so eine Verdoppelung auch vielleicht der Realitäten gab und was sich jetzt eben in diesen Podcasts auch auf eine andere Sphäre nochmal ausdehnt. Genau, interessanterweise habe ich auch so ein bisschen einen fremden Blick noch auf Podcasts, also weil ich bin gar nicht so eine klassische Podcast-Hörerin. Ich bin tatsächlich jemand, die noch stark Radio hört. Also die tatsächlich eher vielleicht auch, weil ich in meinem Alltag so viel auch gezielt recherchiere, was für irgendwelche Texte, die ich schreibe oder so, dass ich da auch ein großes Vergnügen daran habe, dass erst einfach mich dem auszusetzen, was da gerade gesendet wird in linearer Art und Weise und das einfach laufen zu lassen. Ne? Also das finde ich auch manchmal einen ganz interessanten Blick, wenn man natürlich bin ich auch Teil dieser Kultur, die jetzt voll ist von Podcasts und habe da ja auch Lust mitzumischen. Aber gleichwohl ist es nicht so so ein Riesenbestandteil meines eigenen Alltags.
Aber das finde ich interessant, auch diese Formation, weil du hast über Medien auch viel nachgedacht, ob diese Form sozusagen selbst kreieren zu können und das eigene Radioprogramm durch Podcasts zu erstellen und dazwischen mit Musik auszustatten, was ja auch schon geht und wo es auch Plattformen dafür geht, dass ja auch das wieder auf das hingeht, naja, wie kann es dann doch zu einer Programmierung kommen, die wieder für mehrere zugänglich ist und wo auch wieder ein Stück weit Masse entsteht, was ja ein wichtiger Begriff ist bei Freud, der ja bestimmte Phänomene auslöst. Also auch wieder das Individuelle, aber auch der Wunsch wieder nach Gemeinsamkeit, auch im Alltäglichen, aber eben mit dem besonderen Titel Nichts Besonderes.
Ja, das stimmt.
Kannst du kurz auf den Titel, wenn wir gerade da sind, eingehen? Warum Nichts Besonderes? Was ist das, was ist da dran, dass du deinem Podcast und deinen Sendungen diesen Titel geben willst?
Ja, Nichts Besonderes, das ist ja eigentlich was, wo es mir darum geht, genau so ein Augenmerk zu legen, auch auf das Beiläufige, also das, was eben alltäglich und massentauglich ist und eben genau auch zu gucken, was in dem, was auf diese Weise daherkommt, auch an kulturellen Überzeugungen, an Spannungsfeldern, an Lüsten auch involviert ist, in dem, was so normal geworden erscheint, ne, was so als kollektive Wahrnehmungsweise vom Material gar keine explizite Beachtung oft mehr findet. So dass ich einerseits denke, natürlich ist es super interessant, auch für mich, ne, das zu beforschen, was eher besonders und spektakulär erscheint oder was auch als künstlerisch anerkannt ist. Also das finde ich ein total interessantes Forschungsfeld. Aber gleichzeitig finde ich, kann es auch genauso lohnend und faszinierend sein, sich eben dem, was einen alltäglich umgibt, was man so als Normalität erfährt, was so unbedeutend wirkt, sich das mal genauer vorzunehmen und da aufzuzeigen, was daran vielleicht gar nicht so klar ist, wie das auf den ersten Blick erscheint, sondern auch in sich widersprüchlich ist und da auch sowas wie kulturelle Dynamiken herauszupräparieren, weil man, ich finde schon, dass man in solchen Materialien auch immer wieder zeigen kann, dass da auch konflikthafte Tendenzen verhandelt werden, dass man dem auf die Spur kommen kann, was ist gerade kulturell virulent, ne? Also um mal so ein Beispiel zu nennen, ich habe mich ziemlich lange mit so TV-Messi-Sendungen beschäftigt und da geht's ja, also das sind ja so fernsehtaugliche Reinigungsrituale so eine Zeit lang gewesen auch, die auch als Trash-TV bezeichnet werden, wo nicht nur diese TV-Messi-Figur am Müll hängen bleibt, sondern man, als wenn man das konsumiert, sozusagen auch am Trash hängen bleibt. Und da kann man zum Beispiel, finde ich, wahnsinnig viel dran aufzeigen, was ich vorher auch gar nicht vermutet hätte. Also natürlich so auf der Hand liegt, dass da so Optimierungsvorstellungen eine Rolle spielen, wo es ja darum geht auch, dass da so Hilfeteams dann in die Wohnung kommen und die aufräumen und das Leben gleich mit aufräumen. Und andererseits aber auch eben so widersprüchliche Tendenzen, ne? Also sowas wie Schwelgen im Trash oder das Verhältnis zu unbelebten Dingen wird damit inszeniert. Also vieles, was so gerade auch sonst Thema ist, wird da auf eine spezifische Weise in Szene gesetzt und man kann da eine Menge drüber erfahren dadurch. Und deswegen finde ich das sehr lohnend.
Beim Zuhören ist mir jetzt die Assoziation gekommen, dass ja auch Freud mit diesen Alltagsgegenständen, also ich denke an die Gradiva gerade, ganz, ganz stark ja eigentlich das genau diese Struktur auch nachgeht. Das heißt eigentlich im Nicht-Besonderen dann das Besondere zu finden und eine Bestätigung dafür zu finden.
Ja.
Da hat er ja unglaublich ein lesendes Auge dafür, also vor allem sozusagen auf Texte konzentriert, das muss man schon sagen, obwohl so viele Objekte in seinem Behandlungszimmer herumstanden. Aber wohl, ich weiß nicht, welche Bedeutung die hatten. Also das wäre ja auch mal, weil das ist ja immer was Besonderes dann. Aber das Nicht-Besondere war schon etwas für ihn, das besondere Bedeutung dann bekam. Und da frage ich mich, ist dieses sozusagen etwas dann zum Phänomen erklären und aus dem Alltäglichen herauszuheben gerade in der Bezeichnung des Nicht-Besonderen ja eigentlich wieder die mediale Figur des Besonderen.
Ja, das stimmt.
Und hast dadurch etwas umgekehrt.
Ja, das stimmt. Also ich finde, das ist ja so ein Move, finde ich, den also die Psychoanalyse macht, den aber auch die Kulturwissenschaft, finde ich, macht. Ne? Die ist ja, da ist ja quasi so eine Errungenschaft, so ganz grundlegend, ne? Dass man sich eben nicht nur mit der sogenannten Hochkultur beschäftigt, sondern eben auch mit dem Diesseits dieser sogenannten Hochkultur und sie dadurch natürlich auch in den Fokus rückt. Und bei der Psychoanalyse finde ich auch, also das finde ich bei Freud extrem faszinierend, wie der eben auch das scheinbar Normale analysiert. Ne? Auch ich, also die hatte ja da gesprochen, das ist auch so eine Formulierung, die ich sehr mag, von dem sogenannten Abhub der Erscheinungswelt, also auch dem, was so unbeachtet ist, also auch so Details, so ein großes Interesse für scheinbar unbedeutende Details an den Tag gelegt. Oder auch, was ich auch bei Freud sehr finde, ist, dass er auch so diese Grenze so unscharf gemacht hat, ja, die Grenze zwischen normal und unnormal so unscharf gemacht hat, dass das sozusagen eher ein Kontinuum auch ist und dass man das gar nicht so klar voneinander abgrenzen kann. Das ist ja auch was Freud total auszeichnet. Und wenn man genauer hinguckt, ist natürlich dieser Titel Nichts Besonderes, da wird der dann plötzlich extrem komplex. Ja.
Ja, also genau das Angesprochene, was du sagst, sozusagen dieser Krankheitsbegriff, dass bei Freud ja eben nicht die Qualität, sondern nur die Quantität das unterscheidende Merkmal ist für dann Krankheit. Und eigentlich jeder das in sich trägt, auch das Pathologische, aber eben in so einem Maß, dass es nicht sozusagen als Krankheitsphänomen hervorbricht. Und das ist ja schon eben das auch das Nicht-Besondere des Alltags, das uns alle betrifft. Welche Persönlichkeiten lädt man sich dann ein dafür, um genau über das zu sprechen? Wie hast du dir also deine Gesprächspartner ausgewählt?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil das ist ja immer so ein Prozess, den man erst so richtig nachträglich betrachten kann, weil das ja meistens auch irgendwie so kommt und auch man erstmal denkt, da sind auch einige Zufälle im Spiel. Ne? Aber natürlich hatte ich so eine Idee auch, ja, wie ich das auch aufziehen wollte. Also jetzt in dieser Staffel, da habe ich gedacht, ich möchte so gerne, dass meine Begeisterung für Theorie vorkommen kann, dass meine Begeisterung für künstlerische Positionen vorkommt und aber auch das für das Banale, ne? Und gleichzeitig immer mit Fokus eben in allen drei Bereichen auf eben diese Alltagskultur und habe da sozusagen einerseits versucht, nochmal bestimmte theoretische Positionen in den Blick zu rücken und andererseits konkrete Phänomenbereiche und eben auch eine künstlerische Position. Also das war sozusagen so die Überlegung vorweg. Und dann ist es so, dass ich in diesem Fall natürlich geguckt habe, wer hat sich damit beschäftigt, wen könnte ich da gut einladen und wen finde ich auch interessant natürlich, wen möchte ich gern befragen. Und dieses Mal waren es tatsächlich auch Menschen, die ich aus verschiedenen Forschungs- und Lehrzusammenhängen kannte und von denen ich da mehr wissen wollte und so aktuelle Blicke auch erfahren wollte. Aber natürlich ist das genauso interessant, vielleicht in Zukunft die Kreise nochmal weiterzuziehen. Ne? Und und wie gesagt, neben der Recherche, die da am Werk ist, ist es auch mal ein bisschen so was fällt einem gerade zu oder ein.
Also auch die Zufälligkeit des Alltags. Aber in der Position der Interviewerin, in der du dann bist, ist es ja etwas, dass du dann spezifisch Fragen hast und Wissen haben willst. Wie kannst du diese Position der Moderatorin und der Fragenden dann beschreiben? Ist das eine Position einer Studierenden, die dann nochmal von Neuem anfragt, oder gehst du da nicht naiv hinein und sagst, nein, theorieinformiert bin ich darüber, mir geht es darum, Details zu klären?
Super interessant, ja, weil es ist, glaube ich, auch tatsächlich keine eindeutige Position, sondern eher tatsächlich so ein Verhältnis, wie du das auch schon genannt hast. Ne, natürlich gibt es die Seite, da bin ich informiert, zum Beispiel diese beiden Bücher, Psychopathologie des Alltagslebens und Mythen des Alltags, sind Bücher, die haben für meine theoretische Entwicklung einfach eine große Rolle gespielt, und da war auch so ein Interesse, da nochmal einen neuen Blick drauf zu werfen, und da kann ich mich irgendwie nicht uninformiert stellen. Ne? Und bei den konkreten Phänomenbereichen, die ich dann in den anderen Folgen am Wickel haben mit Wetter und Tastsinn. Also das sind eher Felder, wo ich mich so ein bisschen informiert habe, aber auch nicht allzu ins Detail gegangen bin in der Vorbereitung, aber schon so ein bisschen auch natürlich mich vorbereitet habe, weil ich quasi so eine Art maßgeschneiderte Vorbereitung auch machen wollte. Natürlich einerseits mache ich bei jeder dieser Folgen auch ein paar einführende Sätze. Dafür bräuchte ich schon so auch eine Idee davon, worum es da gehen könnte, und hatte ja auch die Texte, die jeweiligen GesprächspartnerInnen da dazu geschrieben hatten, die habe ich schon auch gelesen. Also das ist so ein Wechselspiel gewesen. Aber dann gibt es natürlich sowas, wo es mir auch darum geht, und da ist vielleicht, dass sozusagen diese gleichschwebende Aufmerksamkeit eine Rolle spielt, wo es schon auch neben dem, was auch strukturiert an der Sache war oder ist, auch sowas gibt, dass sich möglichst von dem auch leiten zu lassen, was sich da entwickelt, auch da auf Details zu achten, so eine Aufmerksamkeit auch vielleicht dafür das zu entwickeln, was erstmal nicht so auf der Hand liegt und so. Also das, so würde ich das beschreiben. Es ist keine ganz klare Position, sondern so eine Mischung. Ja.
Vor allem frage ich mich auch, ob dann noch das Element dessen, wie es medial auch vermittelt war, nämlich, dass du ja schon das Gegenüber am Bildschirm hast. Also wir haben mit Riverside hier, hast du ja gearbeitet. Das heißt, die waren ja immer Abwesende. Und du hast sie zwar gesehen und hast dann noch auch das Technische der Aufnahme vor dir gehabt. War das irgendwie störend? Hat das was aus- oder eingeschlossen, was dich verwundert hat? Oder ist deine Erfahrung da so, dass du sagst, naja, eigentlich habe ich das so erwartet, weil Zoom-Erfahrung und die war dann schon ausreichend, dass man dann gar nicht mehr eine zu hohe Erwartungshaltung hat? Oder warst du überrascht sogar, was möglich ist, da intellektuell als auch theoretisch zu überlegen?
Ja, also ich war jetzt nicht so rasend überrascht, weil ich tatsächlich relativ viel Zoom-Erfahrung durch Online-Lehre auch natürlich während der Pandemie gesammelt habe. Und da war ich überrascht, was da, also wo haben viele ja auch gesagt, dass da so viel verloren geht, was ja auch stimmt, ne? Aber ich hatte da irgendwie den Eindruck, dass das auch manchmal sogar eine andere Art des Sprechens ermöglicht, sodass die Überraschung schon so ein bisschen weg war, weil ich die Erfahrung schon hatte, dass das gut geht. Was ich witzig fand oder was mich auch fasziniert hat, jetzt war dieses Zusammenspiel dieser Online-Interviews, die wir da hatten, ne, und diesem Dazwischenschießen dieser ganz anderen nicht-digitalen Form, wie eben diese Verschickung des Mikrofons für die Aufnahmen an meine Gesprächspartnerinnen, ne, die per Paket, also das hat so einen Kontrast gegeben, das fand ich irgendwie total irre auch, was eine ganz andere logistische Herausforderung auch nochmal mit sich brachte. Und also das fand ich überraschend. Das hatte ich vorher nicht so vermutet, dass das so die Sache so mit beeinflusst auch. Also dass man dann so bangt, ne, kommt das rechtzeitig an und wer kann das wie entgegennehmen und funktioniert das alles auch und so. Also diese Ebene, die fand ich irgendwie ganz spannend.
Ja, wirkt auch fast so, als hätten wir uns eine Störungsebene mit eingebaut, dass es nicht so glatt läuft. Also ja, bei genau. Zoom und so, das läuft ja alles sehr glatt. Und da haben wir schon eine Störung sozusagen des Alltäglichen damit gehabt, indem wir einfach gehofft haben, dadurch bessere Qualität zu erzielen. Ist ja auch der Fall. Also das ist ja sozusagen, gab ja einen guten Grund. Aber es ist natürlich schwierig, dann nicht sich digital zu begegnen, sondern wirklich physische Gegenstände in Europa zu verschicken.
Genau.
Ja. Das ist wirklich, und das hinpasst.
Also nicht die Menschen gehen auf Reisen, sondern, Entschuldigung. Ja.
Genau, und die Mikrofone gehen auf Reisen und sind noch am Weg. Also wo wir sprechen, ist ja eins noch am Weg und schauen, ob das wohlbehalten zurückkommt. Die Wirkung, die du erzielen willst. Welches Publikum willst du erreichen? Sind das deine Studierenden oder sind es die Felder, die du einfach selbst so faszinierend findest?
Also oder auch wieder so eine Mischung, ne? Dass es natürlich erstmal darum geht, auch diesen Spaß und die Produktivität des Denkens immer wieder zu erproben. Und das ist so ein Grundinteresse und das dann eben auch mithilfe dieses Podcast-Formats, also das auch als Gelegenheit zu nutzen, das unter die Leute zu bringen, also eine andere Art von Wirkung zu erzielen, als das eben ein wissenschaftlicher Aufsatz tut. Das finde ich schon extrem reizvoll. Und gleichzeitig ist der Ausgangspunkt bei mir tatsächlich meistens nicht, dass ich mir gezielt überlege, wen will ich ansprechen und erreichen, sondern eher, was finde ich selber interessant und wo kann dann auch so eine Faszination im besten Fall überspringen. Ne? Das finde ich immer so einen wichtigen Punkt. Ein Ziel vielleicht ist, dass man eben mit diesem analytischen Blick auf das Alltägliche, den ich da versuche mit meinen GesprächspartnerInnen, dass das genau vielleicht das, was einem so alltäglich erscheint, auch zum Rotieren bringen kann, ne? Oder beziehungsweise auch ein Stück weit sich mal Gedanken darüber zu machen oder nachzuvollziehen, wie diese Alltäglichwerdung eigentlich geschieht oder wie die sich auch wandeln kann, ne? Also das war zum Beispiel bei diesen Phänomenbereichen Wetter oder Tastsinn auch so eine Gemeinsamkeit, dass das ja etwas ist, was mal super alltäglich war, also Smalltalk-Thema Nummer 1 oder Tasten eben auch und jetzt doch auch ins Wanken gerät, also Stichworte Klimawandel oder eben auch Pandemie, wo da plötzlich etwas aufgebrochen ist und diese Selbstverständlichkeit gar nicht mehr mal so gegeben ist, also dass es so ein Anliegen ist, auch so eine lustvolle Endselbstverständlichung des Normalgewordenen zu probieren, ne? Also so eingeschliffene Seh- oder Denkgewohnheiten. Weil die Frage ja immer auch ist, wenn man über Alltag redet, finde ich auch wichtig im Blick zu behalten, dass man sich ja auch immer fragen muss, für wen ist eigentlich etwas Alltag? Wer kann daran teilhaben? Aus welcher Perspektive stellt sich etwas als normal dar? Oder auch aus welcher Perspektive ist dessen Infragestellung möglich? Wichtig, glaube ich, war mir auch noch, jetzt weil du das vorhin auch schon gesagt hast, mit den Störfaktoren, ich glaube, wichtig war mir schon auch noch, dass ich nicht so ein allzu cleanes Format da produziere, sondern da auch ein bisschen zu experimentieren. Also wir haben ja sowas wie Druckergeräusche oder Niesen oder so dann doch rausgeschnitten und uns hinterher ja auch gefragt, ist das eigentlich ein bisschen vorschnell gewesen? Hätte man das nicht doch als Alltagserscheinung auch drin lassen sollen? Oder auch so ein paar Äs oder Ös wurden rausgeschnitten. Aber im Grunde ist das weitgehend stehen geblieben. Also man hört zum Beispiel meine Füllwörter, verschluckte Silben, weil ich manchmal so eine notorische Schnellsprecherin bin. Und das so zu machen, hat natürlich auch was mit dem Podcast-Format zu tun, würde ich sagen. Ne? Also dass das nicht selten ja auch so einen informellen, improvisierten Charme auch hat. Und zugleich gibt's aber auch was daran, was ich mag. Also natürlich frage ich mich manchmal auch, hat das 150. sozusagen in diesem Satz jetzt wirklich sein müssen? Aber es ist auch gleichzeitig so eine gewisse Vorliebe für die unterschiedlichen Sprachstile meiner Gäste sowieso. Das finde ich überaus faszinierend. Und aber auch grundlegend, dass ich es mag, wenn so das Denken oder das Rattern im Denken, wenn das so im Sprechen auch markiert ist. Also das war auch so eine Art Experimentierfeld für mich.